Mir begegnet so viel Wissen in letzter Zeit. Da sind so viele Menschen, die wissen so viel. Und ich stehe dann immer da und bin beeindruckt. Ja, woher wissen die das? Wo haben die so viel Ahnung? Wo kriegen die das her? Und eigentlich, wenn ich ehrlich bin, ist das ja nicht erst seit Corona so, oder? Aber jetzt ganz besonders. Also, was mir da für Weisheiten begegnen. Ich staune nur noch. Bin dann da und bin beeindruckt. Und denke, wow. Bis vor 5 Monaten hat man sich vielleicht nur um die Zylinderzahl in irgendwelchen Autos gekümmert. Und jetzt weiß man plötzlich, wer Bill Gates ist. Und was er alles so macht, auch in seinem Privatleben. Man weiß ganz genau Bescheid. Und wenn im Fernsehen, wenn du das Fernsehen anschaltest, dann begegnet dir so viel Meinung. Und je mehr Meinung, habe ich manchmal den Eindruck, desto weniger Ahnung. Ganz viel Meinung bei wenig Ahnung. Und ich frage mich immer so, was weiß ich überhaupt? Bin mir nicht sicher, ob man so weit gehen muss, wie Sokrates getan hat. Cicero hat es ja geschrieben, dass Sokrates gesagt hätte, das Einzige, was ich weiß, ist, dass ich nichts weiß. Jetzt ist man sich nicht sicher und da streiten sich die Gelehrten, wie Sokrates genau gemeint hat, auf was er das bezogen hat. Aber wenn wir mal die 2500 Jahre seit Sokrates uns anschauen, dann sieht man doch, dass man so viele Dinge, von denen man glaubte, man wüsste sie, dass man sie heute völlig über den Haufen wirft. Ich will euch ein Bild zeigen, was viele von euch schon kennen, vielleicht sogar von mir noch, was ich auch schon mal gezeigt habe, ein oder zweimal mindestens, aber ich will es euch einfach nochmal zeigen. Und zwar auf der Flipchart und ich versuch's mal so ins Bild. Mädels, wie machen wir das mit euch? Ich glaube, ihr kennt es noch nicht. Es sind nicht genug Plätze für euch, ne? Müsst ihr euch das denken? Oder könnt ihr, was, ich kriege was hin? Das Bild. Auf den Teppich schieben. So? Gut. Stellt euch einen Tisch vor. Also ihr müsst jetzt vorstellen. Ja? Da ist ein Tisch. An diesem Tisch sitzen A, B, C und D. So heißen die heute. Wir geben denen bewusst keine Namen, weil sonst gibt es Assoziationen. Okay? Und auf diesem Tisch steht in der Mitte eine große Vase. Die steht da. Und daneben steht ein Glas. Ihr kennt das vielleicht schon. Und jetzt fragst du A, B und C, was siehst du? Beschreibe mir die Wahrheit. Beschreibe mir die Wirklichkeit. Und B fängt an. B sagt, also Leute, das ist doch ganz klar, was da zu sehen ist, oder? Da steht rechts eine große Vase und links davon steht ein Glas. Und in dem Moment fällt ihm C natürlich schon ins Wort und sagt, sag mal, B, du bist nah dran, aber wie du halt immer so bist, nicht so ganz genau. Ja? Also du hast recht, da ist eine Vase und ein Glas, aber die Vase ist hinter dem Glas, das Glas steht vor der Vase, also siehst du das denn nicht? Wie kann man denn so doof sein? Gut ist, dass D sehr abgeklärt ist und ruhig bleibt in der Diskussion und sagt, lieber B, lieber C, ja, ja, beide irgendwie auch recht, aber ganz genau bin natürlich immer nur ich, weil ich das sehr ruhig und abgewogen sehe. Und ich erkläre es euch jetzt nochmal ganz genau. Da ist links eine große Vase und rechts davon steht das Glas. Und A denkt die ganze Zeit, was für ein Glas? Wo ist da bitte schön ein Glas? Und alle beschreiben sie das Gleiche. Und seit Hunderten von Jahren diskutieren die Menschen auf diese Art und Weise. Seit Hunderten von Jahren. Und seit Hunderten von Jahren wissen sie das. Seit Hunderten von Jahren wissen wir das, dass es immer unterschiedliche Betrachtungsweisen gibt. Und dass man die Dinge von verschiedenen Perspektiven betrachten muss. Und dass es vielleicht verschiedene Formen von Wahrheiten gibt. Und die nie objektiv sein können, weil es eben was mit unserer Wahrnehmung zu tun hat. Was sehe ich wirklich? Wissen wir eigentlich wirklich etwas? Mal zurück zu diesen Corona-Geschichten oder zu diesen Diskussionen und Weisheiten, die jetzt so durch die Gegend schwirren. Und vielleicht auch zu all den Dingen, die wir als Christen immer so diskutieren. Woher weiß ich, dass ich überhaupt was weiß? Dass das Wissen ist. Darf ich das, was ich behaupte, als Wissen bezeichnen? Vor allem in der Diskussion mit dem anderen. Ich habe neulich einen interessanten Artikel gelesen und jetzt, hoffentlich schreit ihr nicht gleich, und wir wollen doch jetzt nicht anfangen mit asiatischer, aber die Asiaten haben es in ihren Religionen gelernt, über die Jahrtausende, zu sagen, ja, du hast recht und ich habe auch recht. Das können wir irgendwie nicht. Wir Mitteleuropäer sind so geprägt, das weiß man und das ist auch nicht wegzudiskutieren. Ja. Wir sind so geprägt, na, wenn der Unrecht hat, dann muss ich im Recht sein. Aber meistens ist es ja umgedreht. Ne? Wir argumentieren so, ja, ich weiß doch, dass ich im Recht bin, also dann muss der andere im Unrecht sein. Immer nach dem Motto, wenn ich dir jetzt Recht gebe, liegen wir beide falsch. Was weiß ich? Und was darf ich als Wissen bezeichnen? Was darf ich hernehmen als Weisheit und als nicht diskutabel? Könnte es sein, dass es mehrere Wahrheiten gibt? Und dass das eine wahr ist und das andere auch? Das fällt uns schwer, oder? Gerade unter Christen. Ja, gerade aus dem Urlaub zurück. Möni hat vorhin behauptet, man sieht es noch ein bisschen. Da waren wir mit Freunden unterwegs. Die haben wir mitgenommen zu uns, weil die nicht nach Spanien reisen konnten, wo sie normalerweise hinreisen. Und das Witzige ist, sie haben eine ähnliche Konstellation, wie wir sie immer im Urlaub haben. Da auch über die Eltern ist da so eine kleine Immobilie in Spanien, sonst ist es in Frankreich und das ist dann bei denen viel näher noch am Meer, aber auch so, dass es zwischen Meer und Bergen liegt, der Standort, der Punkt, wo die so sind. Und jetzt waren die bei uns und damit wir denen einen schönen Urlaub bereiten, sind wir mit denen ständig irgendwo hingefahren, vor allem wegen der Kinder, um denen was zu bieten, damit es denen nicht langweilig wird da so bei uns am Haus, aber alle möglichen Attraktionen. Und an einem Tag haben die Damen einen Haushaltstag gemacht, also hingen zu Hause rum und wir Männer mussten dann mit den Mädels, mit den Kindern raus und die beschäftigen, sind an so einen See gefahren und haben so ein paar Sachen gemacht. Und auf dem Rückweg sagte mein Freund, der Martin, zu mir, weißt du, was es alles so gibt drumherum, ist doch ein Wahnsinn. Der war ganz beeindruckt, weil wir jeden Tag was anderes und immer was anderes gesehen und so. Ich glaube, das ist bei uns in Spanien auch so. Aber ich war noch nie hinter den Bergen. Er sagte, neulich war mal einer mit bei mir in Spanien zusammen, haben wir so ein Wochenende verbracht und dann fragte er mich, was ist denn hinter den Bergen? Dann sagte ich, musste ihm sagen, ich weiß es nicht. Und das ist wirklich nur ein Katzensprung. Er sagte, ich weiß es nicht, ich bin immer nur zum Strand gefahren. Und da habe ich so gedacht, wenn der Christ wäre, oder wenn er Adventist wäre, dann hätte er niemals gesagt, ich weiß es nicht. Dann hätte er mindestens behauptet, da ist nichts. Da gibt es nichts. Das gibt nur die Berge und da ist nichts. Oder er hätte sich wenigstens was ausgedacht. Geht auch gut, oder? Gerade so in der Theologie, da denkt man sich irgendwas aus, was da ist. Der andere weiß es ja nicht besser und dann erzähle ich dem eben was. Da sind Paradiese. Umgang mit dem Wissen ist nicht so einfach. Und das meine ich wirklich so. Ich will da nichts marktschreierisch in die Welt hinausschreien und meinen, ich wüsste es, was man weiß und was Wissen ist. Aber mir haben so ein paar Sachen in den letzten Wochen auf die Spur geholfen, wie wir vielleicht mit dieser Krux, dass wir vieles nicht wissen, auch umgehen können. Einer der beiden Texte, die ich heute mitgebracht habe, habe ich aus unserem Hauskreis wieder mitgebracht. Den hat jemand mit eingebracht. Wir haben jetzt so eine Runde begonnen, wo wir gesagt haben, wir machen immer mal einen Text von jemandem, der sagt, oh, ich habe da was, und dann gucken wir uns das gemeinsam an. Und damit haben wir vor etwa 2 Wochen angefangen. Und da kamen wir auf einen sehr bekannten Text, den wir da uns anschauen mussten. Und da geht es um das Thema Vergeltung. Und viele von euch kennen den Text. Ich lese ihn euch nochmal vor. Steht in Römer 12. Vorhin dachte ich schon, ich hätte meine Brille vergessen, aber dann wäre das jetzt im Chaos geendet, weil ich doch ein bisschen Text habe, aber ich habe sie doch noch gefunden in meiner Tasche. Vergeltet niemals Unrecht mit neuem Unrecht, steht im Kapitel 12, Römer Kapitel 12, Abvers 17. Verhaltet euch gegenüber allen Menschen vorbildlich, soweit es irgend möglich ist und von euch abhängt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Liebe Freunde, verschafft euch nicht selbst Recht, überlasst vielmehr Gott das Urteil. Denn er hat ja der Heiligen Schrift gesagt, es ist meine Sache, Rache zu üben. Ich, der Herr, werde ihnen alles vergelten. Handelt so, wie es die Heilige Schrift von euch verlangt. Wenn dein Feind hungrig ist, dann gib ihm zu essen. Ist er durstig, gib ihm zu trinken, so wirst du ihn beschämen. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gute. Text für 50 Predigen. Ursprung der Diskussion an dem Abend war, wie gehe ich denn damit um, wenn ein anderer mir Böses getan hat? Was mache ich denn dann so? Und der Text ist da ja sehr eindeutig, sehr schnell und sehr deutlich sagt er, tu das nicht, es ist nicht dein Recht, sondern das ist Gottes Recht. Dann könnte man ja schnell auf die Idee kommen und sagen, meine Güte, okay, das ist ja eigentlich noch besser, als wenn ich selber mache. Also wenn ich das mit der Rache in die Hand nehme, ja, und so Rachegefühle, ihr kennt die vielleicht nicht, ich kenne die. Ich kenne so Gefühle, wo ich denke, oh, das würde ich dem jetzt aber gerne heimzahlen. Weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt. Die kommen ja auf. Und dann könnte der Text einem ja suggerieren, ah ja, dann ist es vielleicht tatsächlich besser, ich übe nicht die Rache, weil ich bin ja in meiner Art und Weise der Racheausübung vielleicht völlig unvollkommen. Ich würde das bestimmt nicht so gut hinbekommen. Bei mir würde das vielleicht bei Daumenschrauben enden, aber der Herr, der kann das viel besser. Das überlasse ich dem lieben Gott. Wenn der einen auslöschen will, dann macht er das bestimmt perfekter. Wenn es eine Steigerung von perfekt gäbe. Ich wäre vielleicht irgendwo nachlässig, ne, und würde das nicht so gut hinkriegen. Also überlasse ich das mal Gott. Der wird schon das richtige Maß da finden. Und dann sitze ich da und warte. Und freue mich drauf. Ja, dann gucke ich jeden Tag, oh, sieht der heute schlechter aus als gestern? Oder sie, nein. Ja, dann wartet der Herr noch, macht das morgen. Vielleicht wäre ich ungeduldig über die Zeit. Es ist nicht ganz auszuschließen, dass man so denken könnte, wenn man den Text oberflächlich liest. Und vielleicht würden sich Theologen auch noch drum streiten, nur wir kamen dann zum Glück durch das, was wir also so gemeinsam gesagt haben, zu der wesentlichen Lösung dieses Textes. Und dann komme ich wieder zu den Diskussionen zurück, die wir oft führen miteinander, wenn es um Wahrheit geht und wenn es um die Punkte geht, die wir so miteinander diskutieren. Was ist denn mit jemandem los, der meint, er müsste sich an jemanden rächen? Wie geht's dem denn gerade so? Versetzt euch doch mal in die Situation hinein. Wie ist der gerade so drauf? Der ist in jedem Fall ein Opfer. Er fühlt sich als Opfer. Er geht davon aus, dass er jemand ist, der der Arme ist. Der gepeinigt oder die gepeinigt.
Danke.
Mir geht es schlecht. Ich bin mal gerade wieder, warum ist das Schicksal so schlecht zu mir? Und wir können das übertragen auf alle Situationen. Wir können uns jeden Tag fragen. Jeden Tag können wir fragen, wieso ich? Wieso heute?
Der Sohn ist wieder da.
Wieso geht's mir so?
Ich glaube, da hat jemand im Chat was geschrieben.
Bist du ein Opfer? Wie sehr bist du gerade ein Opfer der Umstände? Vielleicht sogar ein Opfer von Corona? Ein Opfer deines Partners? Ein Opfer deiner Kinder? Ein Opfer deiner Eltern? Ein Opfer deines Arbeitgebers? Ein Opfer der Marktsituation? Irgendwie geht es uns schnell so, dass wir uns in diese Opferrolle begeben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Paulus einfach so einen Rat gibt und das, was er ja hier macht, ist ja ein Drei-Stufen-Plan. Paulus sagt ja als erstes, pass mal auf, lieber, wenn du so denkst, dann wende erstmal deinen Blick weg von dir selbst. Dann schau doch erstmal von dir weg. Und dann gibt es nur eins, worauf wir schauen sollen. Wir haben das vorhin gesungen, wir sollen erstmal auf Gott schauen. Weg von uns selbst. Weg von dieser Opferrolle. Weg von dieser Egozentrik. Und Menschen, die glauben, sie wüssten alles, sind maßlose Egozentriker. Wer glaubt, der hätte die Wahrheit und wer glaubt, der hätte die Weisheit, überhöht sich selbst und macht sich gleichzeitig zum Opfer. Es gibt keine Frage des Wissens, vor allem nicht in der aktuellen Situation. Es gibt immer im Leben nur Fragen der Abwägung. All die Fragen, die wir im Moment diskutieren, auch in der Öffentlichkeit, sind gar keine Fragen des Wissens. Wer weiß schon genau, wie man es richtig macht? Das sind alles nur Fragen der Abwägung. Und wenn du glaubst, du wüsstest irgendwas in deinem Leben, du wüsstest ganz genau, wie gut du es hast, wie schlecht du es hast oder wie auch immer, wenn du glaubst, du wüsstest, wie du regieren müsstest, dann ist es immer nur eine Frage der Abwägung. Du weißt es nicht, was richtig ist. Und das geht unseren Politikern so, das geht unseren Freunden so und das geht auch unseren Feinden so. Die haben auch für ihr Handeln immer nur abgewogen. Gefährlich wird es nur dann, wenn einer glaubt, er wüsste es. Er weiß alles. Paulus sagt, überlass es Gott. Er nimmt die Sache in die Hand. Und dann sagt er, handel so, wie es die Heilige Schrift sagt. Das Schöne ist doch, wenn wir Opfer sind, da können wir uns so schön zurücklehnen, oder? Wir können dann immer sagen, ja, die anderen sollen jetzt mal. Die Politiker oder meine Freunde oder meine Gemeinde, die können jetzt doch mal. Die sollten doch jetzt mal. Mein Ehepartner, der könnte doch jetzt mal. Oder wer auch immer. In der Opferrolle können wir uns so schön zurücklegen. Paulus sagt hier, schaut doch mal in die Heilige Schrift, schaut weg von euch selbst. Und Schritt 3, tu etwas. Bewege dich aus der Opferrolle hinaus und werde zum Täter. Im positiven Sinne. Werde zu dem, der etwas macht, zu dem, der handelt. Und fühle dich nicht immer als Opfer. Und in dem Schritt, Und das ist der eigentliche dritte Schritt, vergelte dann auch noch das Böse mit dem Guten. An der Stelle waren wir im Hauskreis durch. Und wir haben uns irgendwie gut gefühlt damit, glaube ich zumindest. Wir haben uns dann so verabschiedet, waren alle zufrieden mit der Erkenntnis, die wir da gemeinsam gefunden haben, dass wir vielleicht jetzt in die nächsten Tage weniger als Opfer gehen. Wir fühlen uns nicht mehr als Corona-Opfer. Wir fühlen uns nicht mehr als Opfer von irgendwelchen Menschen, von irgendwelchen Arbeitgebern oder sonst was, sondern wir machen uns klar, nein, durch Jesus Christus können wir Täter sein im positiven Sinne. Wir nehmen das Heft des Handelns in unsere Hand mit Gott zusammen. Dann war es halt spät genug und wir mussten abbrechen, weil wir uns angewöhnt haben, pünktlich zu sein im Hauskreis. Und danach habe ich so gedacht, wieso hat eigentlich da keiner gesagt, was für ein Gequatsche. Wie heilig ist das, dahergequatscht. Wie soll ich das denn machen, bitteschön? Wie geht das denn? Das ist so schön dahergesagt. Da mach's doch mit Jesus und dann kannst du plötzlich so. Und deshalb Teil 2 hier und die Antwort darauf, wie es geht. Weil Paulus hat zum Glück nicht nur an die Römer geschrieben, er hat auch an die Korinther geschrieben. Und er sagt in 2. Korinther, Kapitel 4, ab Vers 13 folgendes. Wir haben Gottes Geist, der uns auf Gott vertrauen lässt. Es ist derselbe Geist, der auch den Beter in der Heiligen Schrift erfüllte. Als er sagte, ich vertraue auf Gott, deshalb redete ich. Weil wir also an Jesus Christus glauben, müssen wir von ihm reden. Wir wissen, Gott, der Herr, Jesus ist vom Tod, Gott, der Herr, den Jesus vom Tod erweckt hat, wird auch uns wieder auferwecken. Dann werden wir mit euch gemeinsam vor Gott stehen. Habt ihr gemerkt? Hast du verstanden? Wir wissen. Da steht, wir wissen. Da frage ich mich jetzt, oh, Paulus, machst du mir die Predigt kaputt? Ich habe doch gerade gesagt, wir sollen nicht behaupten, dass wir irgendwas wissen. Ich glaube nicht, dass Paulus hier behauptet, dass er wüsste, was hinter den Bergen ist. Bei dem Wissen geht es um ein Wissen um die volle Bedeutung. Ich will dich mal herausfordern im Denken, okay? Und ich hoffe, ich sage damit nicht, dass ich was weiß. Ich will dich nur herausfordern. Ich würde vielleicht sogar so weit gehen, in diesem ganzen Denken übers Wissen, dass ich behaupten würde, ich weiß noch nicht mal, ob alles das, was in der Bibel steht, wahr ist. Ich weiß noch nicht mal, ob da irgendwas von wahr ist. Wie kann Paulus dann behaupten, dass er das weiß? Ich weiß noch nicht mal, ob das richtig ist, was Darwin sagt. Ich weiß auch nicht, ob es falsch ist. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, was Atheisten sagen. Ob es vielleicht stimmt. Und ich behaupte, keiner von uns weiß es. Keiner von uns kann es letzten Endes wissen. Ich kann nur abwägen. Ich kann einfach nur abwägen. Ich kann sagen, ich habe mir diese Argumente angehört und ich habe mir diese Argumente angehört. Ich habe mir das angeschaut und ich habe mich damit beschäftigt. Und dann kann ich abwägen und kann sagen, woran ich glaube. Und dann kann ich dir hier an der Stelle sagen, ja, ich habe für mich abgewogen, dass ich an die Evolution nicht glauben kann. Weil ich Argumente gehört habe. Zum Beispiel auch wissenschaftliche Argumente. wie die vom Dr. Schimmel hier in dem Raum. Und dann habe ich abgewogen und habe für mich erkannt, okay, das ist das, woran ich glaube. Was mein Leben stark macht. Und dann kann ich so wie Paulus aus voller Überzeugung sagen, ja, ich weiß um die Bedeutung. Ich weiß darum, was es bedeutet, dass Gott der Herr Jesus vom Kreuz auferweckt hat. Und ich weiß um die Bedeutung, die das auch für mich hat. Ich glaube nicht, dass ich, wenn ich behaupten würde, ich weiß es im Sinne von, ich weiß es besser als andere, dass ich dann die Stärke entwickeln kann, die Paulus dann danach beschreibt. Ich glaube nur, mit dem echten Abwägen in meinem Herzen um die Bedeutung erfahre ich, was es bedeutet, was er schreibt ab Vers 15. Alle Entbehrung aber ertragen wir. Denn je mehr Menschen das Geschenk der Gnade Gottes annehmen, umso mehr werden wir Gott danken und ihn über alles ehren. Darum verlieren wir nicht den Mut. Wenn auch unsere körperlichen Kräfte aufgezehrt werden, wird doch das Leben, das Gott uns schenkt, von Tag zu Tag erneuert. Also, er sagt dir das, ne? Was wir jetzt leiden müssen, dauert nicht lange. Es ist leicht zu ertragen und bringt uns eine unendlich vorstellbare Herrlichkeit. Deshalb lassen wir uns von dem, was uns zurzeit so sichtbar bedrängt, nicht ablenken, sondern wir richten unseren Blick auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare vergeht, doch das Unsichtbare bleibt ewig. Ich wünsche mir, dass wir lernen, miteinander so zu reden, wie die Heilige Schrift es sagt. Dass wir Böses mit Gutem vergelten. Ich wünsche mir, dass wir lernen, aus voller Überzeugung sagen zu können, ich weiß nicht alles. Dass wir lernen, Wahrheit des anderen nicht mit unserer Wahrheit abzuwägen. Franks manchmal nicht so einfacher Zwillingsbruder, ich gucke sowieso nicht zu, wette ich, oder darf ich über ihn reden? Ich darf das so sagen. Der hat mal gesagt, in einer Gesprächsrunde, ich muss lernen oder wir sollten lernen, die Meinung des anderen von der Person zu trennen. Und ich fand das so doof. Ich sage, wie soll das gehen? Ja, wenn einer was Dummes sagt, dann ist er doch dumm. Es ist 30 Jahre her. Heute weiß ich, wie recht er hatte. Stellt euch vor, Gott würde bei uns nicht Meinung von der Person trennen. Stellt euch vor, Jesus würde bei dem, was du denkst und sagst, nicht davon trennen, was du wirklich bist. Nämlich ein geliebtes Kind Gottes. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir das miteinander auch tun und dass wir das nicht nur miteinander tun, weil ich glaube, wir kriegen das hier ganz gut hin, sondern dass wir das auch draußen tun. Dass wir Menschen nicht so begegnen, dass wir glauben, wir wüssten alles, sondern dass wir uns abhängig machen von dem, was Jesus uns vormacht, nämlich dass er die Person von der Meinung trennt. Dass er uns trotzdem lieb hat, auch wenn wir manchmal ganz verschobene Sachen glauben. Und wenn Jesus das tut, wer bin ich denn dann, dass ich es nicht auch tue? Wer bin ich? Dass ich hergehe und meine, weil der andere was Dummes sagt, aus meiner Sicht Dummes sagt, darf ich ihn jetzt verachten oder verurteilen? Und dass es sogar irgendwann so weit geht, dass wir nicht irgendwas für uns einfordern. Weder die Wahrheit noch die Rache, sondern dass wir einfach Arbeiter Gottes sind. Gutes tun. Und vor allem da, wo es schwerfällt. Anderen Kraft geben durch das, was wir sagen und nicht Kraft nehmen. Und zeigen, dass wir stark sind, weil er bei uns ist und uns zu allem befähigt. Jesus macht alles möglich in deinem Leben, wenn du nicht auf die Wahrheit bestehst. Wenn du nicht glaubst, du wüsstest schon alles, dann kann er so viel tun in deinem Leben, in deinem und in meinem. Also lasst uns nicht behaupten, dass wir alles wissen, sondern lasst uns suchen nach der Wahrheit. Und die finden wir in Jesus Christus. Ich möchte mit euch darum beten und bitte euch dazu aufzustehen. Herr Jesus, was wissen wir schon? Was wissen wir, wie du über das denkst, was wir jetzt gerade besprochen haben, Herr? Das Einzige, was wir wissen, ist, was in unserem Herzen passiert. Und jeder von uns hier, jeder, der jetzt vor dir steht, kann dir sein Herz geben, Herr. Und ich bitte für jeden Einzelnen hier im Raum und über Zoom und überall auf dieser Welt, Herr, dass wir Menschen lernen, unser Herz zu öffnen und offen sind für deine Wahrheit. Dass wir um die Bedeutung wissen, dass es so wichtig ist, nach dir zu fragen. Aber Herr, lass uns nicht recht haben wollen und genauer sein wollen als der andere. Lass uns freundlich sein und liebevoll und im Dienst für dich zusammenstehen. Es gibt noch so viel zu tun, gerade jetzt in dieser Zeit, Herr. Wir sehen die Wirrungen um uns herum, Herr, und da ist so viel Meinung. Und wir wollen immer so schnell unsere eigene Meinung dagegen stellen. Hilf uns, dass wir deinen Weg darin finden. Ob es um Corona-Fragen geht oder Fragen der Rache. Herr, ob es um Fragen des Leids geht. Herr, geh jeden Schritt mit uns. Heute hier an diesem Tag, aber auch in aller Zukunft. Dass wir nicht ablassen von deiner Weisheit und von deiner Wahrheit.